Also der war echt schnuppig.
Toni, wie ist es privat mit Lenia Sex zu haben und denkst du, dass es anders ist, als wenn man sie buchen würde? Das ist mein kleiner Kundenbezieh-Hack.
Weil viele Menschen halt uns dafür verurteilen, dass wir mit verheirateten Männern Sex haben.
Warum machst du Escort?
Es sind immer Abenteuer.
Und irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen.
Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache.
Ohne sie hätte ich das alles nie so akzeptiert, weil sie so positiv damit umgegangen ist, so wie ihr Körper ist.
Ja, ich hatte dann einfach noch diese zweistündige Autofahrt vor mir, wo ich so feucht war.
Oh Gott, und ich war begeistert. Ich war begeistert und habe zugehört und habe 2 Wochen später gekündigt und mich beworben bei einer Agentur.
Ich glaube, da hast du schon etwas gefunden, was einen Escort von einem sehr guten Escort unterscheidet.
Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr da seid. Heute sprechen wir zum 2. Mal mit unseren besseren...
Nee, das darf ich nicht. Sag nicht schon wieder bessere Hälfte. mit den wichtigen Personen in unserem Leben.
VIPs in our life. Mhm. Unsere Boyfriends. Und die sind da. Wir sind in einer Poly-Beziehung alle. Also wir sind nicht alle in einer Vierer-Poly-Beziehung. Das sollte nicht missverständlich werden. wir sind also jeweils... Also
erstmal musst du noch deinen Namen
Luisa
sagen.
Ich bin Luisa.
Wir sind hier gerade in einer komplett schalldichten kleinen Podcast-Aufnehmen-Ding.
Box. Ich werde hier einziehen.
Also weil Toni gerade meinte, coming soon. Ich habe mir gerade überlegt, was... Wir haben leider nur für 3 Stunden gemietet, die Podcast-Box. Aber was wir sonst gleich noch hier drin machen könnten, zu viel.
Stimmt.
Mit Luisa vor allem. Das ist ganz praktisch.
Das ist schlecht mit den ganzen elektronischen Geräten und so viel Wasser.
Die elektronische Geräte ist von
mir. Luisa hat immer Bock.
Nein, das stimmt auch gar nicht. Außerdem, okay. ich hab, es ist zu nass. Das ist gefährlich.
Ja, das stimmt, es ist gefährlich. Aber die Soundabschallung ist gut. Aber okay, also warte mal, du bist Luisa, ne? Ich bin Lenia.
Genau, ich bin
das
Luisa, das ist
Podcast.
Lenia. Das ist der Podcast Geliebte auf Zeit. Lenia, ja. Du hast einfach in meine Anmoderation nicht eingeklinkt hier.
Ja, das mache ich doch
voll
immer
Podcast
so.
Plaint. Ja. Plaint, Podcast Plaint. Genau, was wollen wir jetzt sagen? Worum geht es eigentlich heute? Also genau, wir sind alle Poly. Wir sind aber nicht alle in einer Polybeziehung, sondern wir sind jeweils in einer Polybeziehung. So.
Also und Lenia mit, also ich mit
Lenia
Toni.
Lenia mit Toni und ich mit Fabian. Das sind übrigens Fake Names. So. Und wir reden hier in diesem Podcast heute über unsere Beziehung. Wie es denn sein kann, dass 2 normale, stattliche Männer.
Was?
mit solchen verrückten Sexarbeiterinnen, Prostituierten zusammen sind, solchen Schlampen. Wie kann man nur mit solchen Menschen zusammen sein?
Man muss halt selber schon eine Schlampe sein. Ne?
Ja, oder darüber haben wir auch letzte Woche eigentlich vor allem geredet. Also nur, genau, falls ihr das nochmal hören wollt, dann hört nochmal letzte Woche rein.
Und wir reden jetzt einfach weiter, weil Lenia hatte in der letzten Woche schon erzählt, dass sie eigentlich den Gedanken ziemlich geil findet, dass Toni, also ihr Partner, so quasi mit so einem Liporello durch die Gegend rennt und sie so verkauft. Also,
was ist denn nicht ein Liporello? Ist das so ein, Flyer?
Du hast Faltbuch. Das schon ganz okay. Das ist ein Faltbuch.
Ah ja.
Okay. So, weißt du, das kann man so aus der Jackentasche ziehen und dann machst du klack
und dann
sind die ganzen Bilder so untereinander und dann kann man sich so eine aussuchen. Ja. In dem Fall wären dann halt nur Bilder von dir drin.
Ja.
Also cool. Ich weiß nicht, ob das jetzt deine konkrete Fantasie war, wahrscheinlich nicht. Aber ich wollte jetzt eigentlich Toni
direkt
fragen.
Das ist deine Fantasie, glaube ich, mit diesem Liporello.
Das weiß ich noch nicht, da muss ich nur drüber nachdenken. Okay. Aber Toni, sag mal, wie siehst du das? Also wie fändest du die Idee, dass du sozusagen der Zuhälter bist? Also ich muss es jetzt einfach mal so ganz krass sagen. Das dürfen wir ja, das ist ja unser Podcast.
Ja, es geht jetzt um Fantasien quasi.
Es geht um Fantasien, hier nicht um konkrete Geschichten.
Wie ich das fände, Lenias Zuhälter zu sein.
Naja, nee, aber schon in so einem Rollenspiel. Also nicht allgemein, sondern halt so wie wir halt letzte Woche kurz erzählt hatten, dass wir in irgendeinem Swingerclub sind und du dann ausruhen darfst, wer was mit wem machen darf oder so.
Hm. Naja, also aus so einer, ich glaube, meine politische Vision ist ja irgendwie, dass sich gegenseitig Besitzen in Beziehungen irgendwie möglichst geringe Rolle spielt. Und dann sind das irgendwie, habe ich aber jetzt, ich glaube, das habe ich auch schon ziemlich stark durch Lenia gelernt, dass ich mir in so sexuellen Rollenspielen meine Fantasien zugestehen darf, die ich irgendwie in meiner politischen Vision auf jeden Fall irgendwie ablehne oder vielleicht sogar politisch dagegen kämpfe, könnte man sagen. Und
hat dir mal jemand gesagt, die Leute machen im Bett das, wogegen sie am Tag auf der Straße protestieren gehen? Mhm. Also das ist halt dann halt mächtig.
Ja,
das hat, glaube ich, Undine gesagt, nur damit wir die.
Die weise Undine, hört mal ihre Folge, die ist fantastisch.
Folge 52.
Ja, deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass mich das in irgendeiner Form anmacht. Ich weiß es noch nicht genau. Also ich glaube schon so irgendwie, dass Besitzen oder auch eine Dominanz im Bett irgendwie mich anmacht oder noch mehr anmachen könnte. Und ich weiß auch, dass Lenia das immer total feiert, wenn irgendwas Kleines von mir dann durchkommt. Sie dann, ja, mehr besitzen.
Ich stelle mir es gerade vor, aber irgendwie, es geht doch nicht so ganz.
also von daher, ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwie, dass es hot wäre und dass es auch ganz schön Überwindung für mich wäre, da so richtig reinzukommen in diese Rolle. Ja.
Mhm. Fabian, wie ist das für dich? Also ich meine, wir haben ja mal dieses eine Erlebnis da gehabt, da kannst du vielleicht schon erzählen.
Ah, stimmt, ich erinnere mich an die Audio. An die Patreon-Audio.
Auf Patreon-Audio, Werbung.
Ja. Genau, abonniert uns auf Patreon, hört unsere Audios.
Ich weiß nicht, welches Erlebnis du meinst. Meinst du das von der
Sexparty? Ich weiß es sogar und du weißt es nicht.
Ja, das meine ich.
Ja, das war doch spannend. Also wir haben doch, weiß ich nicht, wir haben beide unseren Spaß gehabt. Und,
kannst du erst mal erzählen, was eigentlich passiert ist? Weil die meisten wissen es ja jetzt gar nicht. Ja.
Nee, die meisten Menschen haben wahrscheinlich gar keine Vorstellung, was auf so einer Sexparty passiert. Ne? Ich meine, wie viele Leute gehen auf Sexpartys?
Vielleicht mehr als du denkst.
Wow.
Ja, man ist vielleicht überrascht, ne? Wie man da alles trifft, wenn man mal auf so eine Party geht.
Mhm. Auf jeden Fall, genau. Also da war so ein... Wir hatten eigentlich den ganzen Abend schon richtig viel Spaß gehabt. Wir hatten schon einen Vierer mit einem total heißen Paar, wo sie
total verrückt rumgetanzt
haben, Wörterin war, was so selten ist. Also ich meine, die Wahrscheinlichkeit...
Das ist nicht so selten. Also, ne? Bei meinem Frauenretreat, da waren, glaube ich, also wir waren ja 14 und davon waren, glaube ich, 4 oder 5 Squirterinnen. Ich glaube, 5 sogar.
Echt?
Das ist also ich glaube, Selektion. Ja, also so ein bisschen natürlich da Selektion. Aber ich glaube, dass es auch echt weniger selten ist, als man denkt. Ja.
Ja, also bei ihr war das halt auch so, oh, wir müssen jetzt die Unterlagen holen, weil sonst wird ja alles nass. Und ich denke so, okay, also...
Das kenne ich doch.
Das kenne ich. Weil es gibt ja auch Squirterinnen, die squirten ein bisschen. Das ist eine Handvoll, dann brauchst du keine Unterlagen. Ja. Aber die war halt auch so in dieser Menge.
Ja, krass.
Auch so wie ich. Mhm. Und das fand ich halt total spannend. Und da hatten wir diesen crazy Sex mit diesem Pärchen. Und dann waren wir eigentlich auch schon, ich war auch sexuell ziemlich exhausted und eigentlich schon ziemlich fertig. Und da war halt dann nur so ein süßer Typ. Der war einfach so, der war so süß. Der war so.
War es Toni zufällig?
Nein, es war nicht Toni. Er war irgendwie ein bisschen jünger, glaube ich sogar.
Also der war irgendwie in weiblicher Begleitung und die wollte irgendwie nicht recht. Also die war nicht in der Stimmung.
Mhm. Und dann hat er mir leid getan. Und dann habe ich Fabian darum gebeten mit diesem süßen Menschen, dass wir Mitleidsex mit ihm haben dürfen.
Oh, ja, und das war dann ja, der war echt schnucklig. Und naja, ich habe so ein, also ich bin erstens ein bisschen exhibitionistisch, ich werde gerne gesehen, wenn ich Sex habe, aber es geht auch in die andere Richtung. Ich schaue auch Luisa wahnsinnig gerne zu, wenn sie Sex hat. Und dann habe ich mich also neben diese andere Freundin da gesetzt oder ich weiß nicht, es war eine weibliche Begleitung von dem Typen, ne?
Ja.
Also die waren ja auch nicht zusammen oder so, aber irgendwie, ja, hatte sie Begleitung. Und neben die gesetzt und gesagt, guck mal, jetzt gucken wir denen zu. Das ist doch spannend, guck mal.
Die war wie auf so einer Parkbank, das war sehr lustig.
Ja.
Das war wirklich so eine Bank, wie auf so einer Parkbank halt.
Na, wo man halt chillen kann. Also Sexpartys sind ja so voll von Möglichkeiten, wo man einfach chillen kann. Im Liegen, so, im Sitzen, im Zurücklehnen, mit Essen, ohne Essen, einen Drink in der Hand. Und einfach erstmal zugeguckt und für so eine Runde. Und dann hatte ich halt auch Lust und dann bin ich halt dazugekommen. Und dann hat auch irgendwann diese weibliche Begleitung von dem schnuckligen Typen, den Luisa sich da ausgesucht hat, dann auch interessiert zugeguckt. Und dann auch andere Leute, was mich dann auch gefreut hat. Und dann hatten wir so ein bisschen Aufmerksamkeit für das, was da auf der großen Matratze
und passierte. Und hast du dann da quasi, weil du meinst, das war so ein Ich, hast du dann so Kommentare gegeben, was er jetzt so machen soll mit Luisa und so? Das war
ja, der Knackpunkt. Genau, ich habe ihm ein bisschen geholfen. Also ich weiß ja, mit was Luisa gerne hat. Ne? Und dann kann ich natürlich also ihn dabei unterstützen. So. Also ich will ja auch, dass hier alle Leute auf ihre Kosten kommen. Also so, man will doch sowas nicht machen und dann nicht irgendwie Spaß dabei haben.
Es klingt so medizinisch irgendwie. Also was halt in dem Moment die Situation war, war halt, dass ich da lag, ich hatte Sex, ich wurde gefickt. So, ich sag's einfach mal so. Und Fabian lag unter mir und sagte ihm dann, mach das und das mit ihr oder fix sie härter oder ich weiß gar nicht, was du gesagt hast. Und solche Sachen, ich glaube, ich weiß auch nicht, ob du gesagt hast, so jetzt härter oder so, weil du an meinem Stöhnen gemerkt hast, wo ich bin, erregungstechnisch. Oder ich weiß es auch nicht, aber du hast auf jeden Fall ein paar Mal irgendwelche Kommentare abgegeben. Und ich war in dem Moment so zwiegespalten. Einerseits habe ich gedacht, geil. Andererseits habe ich gedacht, oh shit, hoffentlich ist es okay für den jungen Typen, dass er halt irgendwelche Anweisungen bekommt. Weil ich meine, wer findet es, also ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie grundsätzlich so ging von irgendjemandem ist, von dem Partner, mit der er gerade Sex hat, Anweisungen zu bekommen.
Naja, das war ja kein Befehlston, ne?
Ja, es war schon eine Anweisung.
Es war schon so.
Also deswegen,
Es hat mich angetörnt.
Ja. Und es hat aber den anderen auch nicht gestört, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es ihn angetörnt hat, weil er hat sich, man merkt ja als Frau eigentlich sehr schnell, wenn irgendwas passiert, was den anderen, aus einem Penisträger abtörnt, dann ist es ja sehr schnell eine Erektion zu merken, wenn es dann, das geht dann relativ schnell, so dass man das dann an der Erektion merkt, wenn es abtörnt ist. Ja. Und das war halt nicht der Fall. Also deswegen hat mir das dann irgendwie in dem Moment dann wieder die Sicherheit gegeben. Kann natürlich auch sein, das mache ich auch manchmal, wenn Leute im Bett mir Sachen erzählen, die mich überhaupt nicht antören, ganz im Gegenteil.
Dann gehen die einfach
einen Ohr rein, zum anderen aus. Ich höre es gar nicht. Ja. Es ist so wie bei Hypnose, wenn du was Falsches sagst, was den anderen nicht interessiert, dann filterst du es einfach weg.
Ja. Und Toni, hast du gerade genickt, als Luisa das meinte, dass es auch, also würde dich das abtören, wenn jemand dir dann so Anweisungen gibt? Also quasi aus der Rolle? Oder ich dachte, du hast gerade so genickt.
Das habe ich auch gesehen, dass du genickt hast.
Ich schwöre, du hast genickt. Ich habe es genau gesehen.
Oh Mann, shit. Würde mich das abtören? Nee, ich glaube nicht.
Okay, aber du kannst dir vorstellen, dass es irgendwie...
Könntest du dir vorstellen, jemandem Anweisungen zu geben, wie Alenia jetzt zu ficken hat?
Ja, ich habe mir das irgendwie bildlich gerade vorgestellt. Ich glaube, das fände ich auch cool.
Oh wow, wir haben was Neues entdeckt. Yes! Sehr cool. Okay, also ich finde, wo wir jetzt gerade schon über Sex reden, wollt ihr einfach mal erzählen...
Wir wollten einfach mal so, genau, auch weil die ganzen Leute, die zuhören, das ist ja bestimmt mega interessant für die ist, wenn die jetzt so einen privaten Sneak bekommen, wie ist es eigentlich, mit uns privat Sex zu haben?
Ja, ich meine, die meisten Leute, die uns hören, wissen auch nicht, wie es mit uns beruflich Sex zu haben ist.
Stimmt.
Naja, das könnt ihr ja ändern.
Das könnt ihr ändern, ihr über 100.000 Menschen da draußen.
Ich empfehle euch jetzt mal, dass ihr das ändert.
Nee, bloß nicht, meine nächsten Termine sind erst nächstes Jahr.
Ja. Ich bin auch froh, ich habe jetzt eine Kalenderfunktion auf meiner Webseite.
Ja, sage ich dir das.
Und das ist so toll, weil ich habe wirklich nicht viel Zeit und dann sieht man es halt.
Ja.
Das ist schön.
Ja. Okay, stell die Frage, Luisa.
Ich stelle die Frage, Toni, wie ist es, privat mit Lenia Sex zu haben und denkst du, dass es anders ist, als es, wenn man sie buchen würde, ist?
Also ich glaube schon, dass als wir das erste Mal Sex hatten, dass ich auf jeden Fall irgendwo kognitiv präsent hatte, dass sie auch Sexarbeiterin ist.
Wirklich?
Ja, ich glaube schon.
Während dem Sex. Oh, das ist ein interessanter Fakt eigentlich.
Stimmt, das finde ich jetzt auch, wusste ich gar nicht.
Ja, oder weiß ich jetzt nicht, ob irgendwie... Während der Penetration, aber irgendwie in dem ganzen Akt schon auf jeden Fall, ja.
Und dann dachtest du so, mal gucken, wie das jetzt eine Sexarbeiterin macht oder wie?
Nee, ich glaube, ich hatte eher so ein Bild, oder ich habe das ja immer noch teilweise und bin auch immer noch davon überzeugt, glaube ich. Naja, dass du oder ihr ja schon viele irgendwie SexualpartnerInnen hattet und habt irgendwie. Und ich glaube, ich hatte da so ein Bild von, okay, also irgendwie... Weißt du jetzt wahrscheinlich schon, also du hast, irgendwie hast du es wahrscheinlich schon drauf, weil du einfach viel Erfahrung hast und viel ausprobiert hast und vielleicht auch ganz gut irgendwie weißt, was du magst und was nicht. Und das, könnte schon auch Unterschied, also ist auf jeden Fall ein Unterschied zu den Sexualpartnerinnen, mit denen ich bisher Sex hatte.
Das ist übrigens auch ein Argument für ältere Frauen, ne? Also, das hat mich auch immer an älteren Partnerinnen sehr fasziniert, dass die genau wussten, was sie wollten. Mhm. Also ich rede jetzt von Partnern, die ich hatte, die mit Kindern schon fertig waren. Ich hatte dann einen 20-jährigen Sohn und so. Das ist erstaunlich. Also wie viel das an gutem Sex ausmacht. Dass
Wobei man es auch nicht pauschalisieren kann, aber so tendenziell.
Ja, vielleicht ist unschuldiger Sex auch schön, aber also ich im Zweifelsfall. Ich
kann ja auch unschuldig und trotzdem weiß, also ich glaube, Sex mit mir ist auch oft ziemlich unschuldig. Aber
du spielst das aber auch ganz toll, oder? Das ist auch dein
Nee, ich glaube schon, das bin ich ziemlich natürlich. Und wenn ich spiele, also spiele im Sinne von mich in eine Rolle begebe, ist das eher dieses Versaute, ist dann eine Rolle, die ich schon auch sehr genieße.
Aber ja. Aber Toni, du hast ja gerade angefangen. Du warst in dem Moment so im Kopf und hast gesagt, oh shit, ich schlafe ja gerade mit einer Sexarbeiterin oder mit einer Prostituierten oder was auch immer du das im Kopf genannt hast. Und hast du dann gedacht, mal sehen, wie gut sie ist. Oder hast du gedacht, oh Gott, hoffentlich kann ich irgendwie mithalten mit ihrer Erfahrung und bin nicht irgendwie zu schlecht oder zu langweilig oder sonst was?
Hm. Also ich hab das auf jeden Fall jetzt schon lange nicht mehr gehabt und beim ersten Mal muss ich jetzt schauen, dass ich mich da richtig traine. Ich glaube schon, dass da so Gedanken da waren von wie krass oder besonders kann das überhaupt jetzt für sie sein? Ja, also wie besonders kann der Sex sein, wenn sie sich das theoretisch irgendwie jede Woche von einem Kunden holen kann oder bekommt? Ja.
Ach, das ist so eine krass spannende Frage eigentlich. Lenia, wollen wir da mal kurz generell drauf eingehen? Weil ich habe das schon manchmal so dieses Ding, ist es da nicht irgendwann so, dass du satt bist und gar keine, also dass du sexuell so satt bist, dass du ein komplettes Leben eigentlich, das für dich nichts mehr Besonderes ist.
Mhm. Ja, ich habe da voll die Meinung zu. Oder wolltest du gerade was sagen?
Nee, ich habe...
Ja, genau, also ich kann mir schon vorstellen, deswegen mache ich ja, also das ist auch einer der Gründe, warum ich relativ wenige Dates mache, weil ich halt nicht an diesen Punkt kommen will. Und ich denke aber immer, dass es so ähnlich ist, wie ich vergleiche das mal mit so einem Instrument spielen, dass halt an je mehr verschiedene Instrumenten du übst und je mehr du übst, desto virtuoser und besonderer wird dann jedes einzelne Mal, das du spielst, weil du halt nicht mehr überlegst, okay, wo war jetzt A und wo war jetzt C und jetzt, verspielt so, sondern du spielst halt einfach oder so. Und so erlebe ich es, glaube ich, auch im Sex. Also zumindest für mich so, dass ich halt merke, je mehr Sex ich habe, desto besonderer wird auch jedes einzelne Mal, weil ich mich halt jedes einzelne Mal noch mehr fallen lassen kann und diese ganz kleinen Unterschiede so wahrnehmen kann.
Aber um das weiter zu spinnen, wenn ich jetzt dazu in Anführungszeichen gezwungen bin, jeden Tag zu spielen, weil was auch immer meine Eltern das von mir wollen oder ich irgendwie ableisten muss, irgendwie in der Schule abliefern muss, dann kann es auch sein, dass man die Lust an dem Instrument verliert oder so. Mhm. Und das ist dann auch deine Angst oder dein Grund, warum du jetzt sagst, ich schraube date-technisch runter.
Ja.
Das geht mir auch so. Also ich habe schon manchmal... Ich sperre das dann auch date-technisch. Also ich mache nicht so viele Dates, wie ich könnte. Ich habe mehr Anfragen, als ich annehme. Genau aus diesem Grund, weil ich manchmal an so einen Punkt kommen könnte von jetzt gerade finde ich Sex für mich nichts mehr Besonderes.
Mhm.
Das ist aber auch nur ein kurzer Moment und es geht auch sofort wieder weg. Aber ich finde es interessant, dass das auch eine deiner ersten Gedanken waren, Toni, in dem Zusammenhang. Genau, aber wie kam, das ging um Sex privat, ne?
Ja.
Wie ist es mit Sex privat? Aber das hast du dann gar nicht mehr beantwortet. Du hast erstmal angefangen, darüber zu sprechen, wie es beim ersten Mal war. Und kannst du allgemein noch was dazu sagen, was dir so aufgefallen ist und so?
Also ich war und bin immer noch ziemlich weggeflasht immer.
Wow, krasses Kompliment.
Und ja genau, ich hab mir schon überlegt oder mich gefragt, okay, wie viel hat sie davon während ihrer Sexarbeit gelernt? Wie viel quasi kommt, also hat sie überhaupt irgendwie gelernt, da Sex zu haben oder ist es einfach sie?
Als das ist schon immer Naturtalent. So.
Das ist schon immer sie, genau.
Lenia, würdest du sagen, dass du vor der Sexarbeit schlechter im Bett warst als jetzt? Würdest du sagen, du bist definitiv besser im Bett?
Ich finde es auch, also das ist auch so das, was so ich vorhin noch kurz sagen wollte. Also ich glaube, das ist irgendwie so ein Ding oder auch, was ich von Toni dann schon so ein paar Mal gehört habe, dass das, was an mir vielleicht gut im Bett ist, ist halt, dass ich irgendwie sehr viel genieße oder so, oder dass ich mich sehr hingebe. Und ich glaube, das ist so ein Ding, was irgendwie oft ist, dass halt jetzt auch wieder weiblich, also Frauen irgendwie gut im Bett sind, wenn sie sich gut hingeben können oder gut genießen können. Also das ist so, weil Männer dann halt denken, okay, ich bin jetzt hier voll der tolle Hengst, der es ihr voll besorgt, und dann macht es ihnen halt Spaß. Also dass es irgendwie auch so ein Ding ist.
Wobei ich sagen muss, ich finde es auch wahnsinnig geil, wenn Männer es schaffen, sich voll hinzugeben.
Ja, auf jeden Fall.
Und das ist so dieser Moment, wo jemand die Kontrolle verliert. Das merkt man, so diesen Turn. Und das hat, glaube ich, gar nicht so unbedingt damit zu tun, jetzt eine Frau zu sein, Mann zu sein oder sowas. Ich glaube, grundsätzlich Menschen, die es schaffen, sich so hinzugeben, sind sexy. So, ja, ohne das jetzt mit dem Leistungsstempel gleich aufzustempeln. So.
Ja, genau, aber das, also ich glaube, genau, es kommt eher aus der Richtung, dass ich glaube, dass auch viele Männer, deshalb ist ja auch mal ein Thema, worüber wir manchmal reden, zum Beispiel, dass es für devote Männer auch manchmal ziemlich schwer ist, überhaupt Sexpartnerinnen, also heterosexuelle devote Männer, Sexpartnerinnen zu finden, weil ich glaube, so Männer, um dieses Label gut im Bett zu bekommen, müssen halt irgendwie voll viel leisten können und irgendwelchen krassen Techniken können oder keine Ahnung oder so, oder denken das zumindestens. Und für uns ist es einfach so, weil es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwelche Techniken kann oder, ich finde sogar fast manchmal auch wie so ein Druck, wenn jemand mir sagt, ja, es ist irgendwie gut, mit mir Sex zu haben, weil ich kann eigentlich ganz wenig Techniken oder gar nichts eigentlich, also.
Ich glaube, was mich geflasht hat, ist vor allem die Leidenschaft, mit der du dabei bist.
Ja.
Da kann mich jetzt auch nicht an konkrete Methoden. Außer vielleicht, wie schnell du.
Das hört sich jetzt auch nicht nach Passivität an, ne?
Außer vielleicht, wie schnell du ein Kondom aufziehen konntest. Das hat mich noch, also das weiß ich noch, dass ich dachte, okay, das macht sie nicht zum 10. Mal, nicht zum 15. Mal.
Sehr geil. Ich bin aber so richtig stolz auf meine Kondome.
Ja, ich auch mittlerweile.
Ich habe dir ja schon letztens erzählt, wo wir darüber geredet haben, dass ich jetzt mit verbundenen Augen und verbundenen Händen, Rücken, hinter meinem Rücken ein Kondom überziehen kann.
Ja, das finde ich auch krass, ja.
Und ja, es ist schon geil.
Also ich könnte das auch, aber ich habe halt immer das Problem, deswegen haben wir letztens drüber geredet, dass immer dieser kurze Moment, wo ich entscheiden muss, wie rum das Kondom richtig ist, der ist immer nervig. Also wenn mir das jemand so richtig in die Hand schon geben würde, dass ich es dann nur noch rüberziehen und abrollen, dann kriege ich das auch hin. Aber
liebe Kondomfirmen, ich finde, warum macht ihr nicht...
Das dürfen wir nicht verraten, das ist doch unsere Marketing-Idee.
Ja, aber wir müssen es eigentlich verraten, dass es gut für die Menschheit ist.
Ja, es ist gut für die Menschheit.
Also es muss einfach groß oben und groß unten. Ja. Ihr könnt euer Label irgendwo klein drucken, rechts, links, irgendwo klein unten in die Ecke. Ja. Schreibt einfach groß oben oder ab. Ja. And down oder sowas drauf.
Wie wäre es denn, wenn wir ihr ein Label gründet, was einfach oben unten heißt?
Ja, stimmt.
Schön.
Yeah, geil.
Genau, das ist jetzt unser Ding. Ja. Genau, also darf ich den Kondomtrick, den ich dir, hast du das
den
dann
hast
mal
du ja
gemacht?
Gesagt, dass du den ganz kurz so ein bisschen abrollst und dann weißt du ja, in welche Richtung.
Also ich mache das so.
Aber das ist halt auch schwer.
Reißt die Verpackung auf. Ihr könnt es ja mal zu Hause üben. Ich finde kauft euch so billige Kondome. Es gibt ja hunderte Packs von einer Marke, die ich jetzt nicht nenne. Billige Kondome, der kostet irgendwie so ein 100er Pack 20 Euro. Oder so.
Aber ich will jetzt gar nicht, dass du das alles verrätst, weil ich fand das ja so cool, als Toni danach so meinte, boah, das hast du ja ganz professionell gemacht, dass ich das so, das ist wie so ein Unterscheidungsmerkmal.
Du wirst die
ist,
Einzige
so.
Sein, die gut Kondome
nicht
abrollen
ich,
kann.
Aber so alle Sexarbeitenden
boah.
Oder so.
Oh, wow.
Weißt
nein.
du, damit wir wenigstens so eine Sache
nein.
haben.
Fight STIs. Also. Okay, also ich sag euch jetzt, wie ihr Kondome überziehen könnt.
Ja.
Also, ihr zieht das Kondom aus der Packung und dann könnt ihr es mal mit geschlossenen Augen anfühlen, weil wenn ihr nämlich das Kondom am Ring haltet, mit dem Daumen oben und dem Zeigefinger unten und dann quasi diesen Ring versucht, mit dem Daumen so ein bisschen abzurollen und dem Zeigefinger schon so ein bisschen rauszudrücken. Also
Lisas
das Kondom
Zeichensprache
selbst.
Ist gerade sehr schön. Übrigens, ihr müsstet das sehen. Es sieht aus, als würde sie sich auf eine schwierige Operation vorbereiten.
Also quasi versucht euch schon das mit dem Daumen quasi über den Zeigefinger zu rollen, das Kondom. Also wenn der Zeigefinger der Penis ist oder das, wo ihr das Kondom drüber rollen wollt und der Daumen sozusagen das Abrollgerät. Und wenn ihr dann merkt, okay, es geht in diese Richtung nicht abzurollen, dann wisst ihr, es ist verkehrt rum. Das heißt, ihr könnt es dann nochmal umdrehen und dann nochmal den Abrolltest machen. Und das ist nicht schlimm, wenn das Kondom schon ein bisschen abgerollt ist, wenn ihr es über den Penis tut. Also ihr könnt ruhig das Kondom so 2-3 Zentimeter abrollen und dann erst über den Penis tun. Und dann ist mein nächster Hack, was ich echt super gerne mache, ist das Kondom über den Penis, also auf den Penis draufsetzen, wie so ein Hütchen. Und dann nehme ich meinen Mund und drücke das Kondom an den Eichel und sauge mich so ein bisschen an und dann ziehe ich sozusagen mit der Hand, rolle ich es ab, während ich es mit dem Mund ansauge, sodass es quasi an Ort und Stelle bleibt. Das ist mein kleiner Kondom-Überzieh-Hack.
Okay. Also die nächsten 20 Minuten geht es um Kondome aufrollen, nicht um Polyamorie.
Ja, sorry, aber ich muss ja ein bisschen sexuelle Aufklärung machen.
Ja.
Genau, okay, also es war, also man hat schon gemerkt, dass sie irgendwie Sex mit Sexualität zu tun hat, als du mit ihr Sex hattest. So, okay.
Mhm. Fabian, wie ist es denn mit Luisa Sex zu haben privat?
Oh, ganz
und glaubst du, dass es ein Unterschied ist?
Ich kann Sex mit Luisa sehr empfehlen.
Also, ich auch übrigens.
Also natürlich ist mir klar, dass Luisa aufgrund ihrer Professionalität in ihrem Job ausschließlich den fantastisch besten Sex präsentiert, den man überhaupt haben kann. Natürlich ist jetzt niemand irgendwie so ein Monster im Bett, der einfach immer Bock hat und immer gut drauf ist. Also es ist privat natürlich gemischter. Ne? Es gibt halt mal Tage, die sind stressig und dann fällt der Sex entsprechend aus. Und es gibt Tage, die sind frei und lustig und kreativ und dann sieht der Sex auch entsprechend aus. Also ich glaube, ich würde erstmal sagen, Sex mit einem Escort ist einfach auch erstmal Sex mit einem Menschen, genauso wie Liebe mit einem Menschen auch erstmal, also Liebe mit einem Menschen ist. Nur weil Menschen Sexarbeit machen, sind sie jetzt nicht irgendwie erstmal grundlegend anders. Klar, ihr habt mehr Erfahrung als die meisten, aber Sex mit Menschen ist halt sehr unterschiedlich. Jeder, der mal mehr als einen Partner gehabt hat, jede, die nur mehr als einen, können das durchgendern, gehabt hat, weiß, dass Sex sich sehr verschieden anfühlen kann. Es gibt sehr verschiedene Sex und sehr verschiedene Partner und die verschiedensten Kombinationen. Und das ist halt einfach irgendwie so, ja, deswegen ist das schwer, das über einen Kamm zu scheren. So, es gibt halt sehr unterschiedlichen Sex. Und das ist vielleicht das Interessante daran, dass Luisa natürlich auch einfach ein breiteres Repertoire hat vielleicht als die meisten, einfach weil Kunden Verschiedenes verlangen und sie sich in verschiedenste Situationen hineinversetzen können muss.
Da habe ich eine Nachfrage zu, und zwar ist es denn so, dass, oder ja, vielleicht kann ich ganz kurz sagen, weil bei mir ist es zum Beispiel so, dass es mir mit KundInnen viel einfacher fällt, irgendwelche Wünsche zu erfüllen oder Rollen zu spielen, als privat, weil ich da viel mehr Schiss habe, wenn ich jetzt irgendwas Bescheuertes sage, dann findet Toni mich bis zum Rest meines Lebens albern oder so. Und genau, also weil du gerade meintest, Luisa hat ein viel größeres Repertoire. Mhm. Genau, also hast du den Eindruck, dass du viel von diesem Repertoire mitbekommst oder kriegst du halt immer die Standard-Luisa?
Ah. Ja, wahrscheinlich nicht so viel, wie ich gern möchte, aber ich mag sie ja auch unterstützen. Also in dem, was sie braucht in dem Moment. Also es ist ja auch ein, wie soll man sagen, vielleicht schwierig, sexuelle Intimität irgendwie als Zuhause zu bezeichnen. Aber es gibt eine Art Ankommen im Sex. Eine Art von Intimität, die nicht anstrengend ist, sondern einfach natürlicher Ausdruck.
Also du siehst dich auch so ein bisschen wie so eine Basis quasi für Luisa, wo sie dann hin nach Hause kommen kann und dann...
Richtig. Und daran sehe ich auch meine Rolle. Mhm. Was nicht heißt, dass wir nicht gelegentlich auch verrückte andere Sachen machen. Mhm. Aber ich gehe auch daran auf, für sie da zu sein. Und das ist auch Ausdruck meiner Liebe für sie.
Mhm. Und du findest es auch schwerer, Luisa?
Ja, also definitiv. Ich würde sagen, ich bin das schlechteste Escort zu Hause. Wirklich. Also Dirty Talk.
Mach mal Dirty Talk.
Geht gar
was
nicht.
Was soll ich sagen?
Nee, wirklich. Dirty Talk geht gar nicht. Ja. Kriege ich nicht auf die Kette. Ansonsten, ich bin auch wahnsinnig faul, so. Also, ich liebe das einfach auch wirklich sehr an Fabian, dass er so ein Macher ist irgendwie. Und weil ich glaube, ganz viele Beziehungen gehen ja auch stuck, weil beide einfach keinen Bock haben, den ersten Schritt zu machen.
Weil beide devot sind zum Beispiel. Oder beide dominant.
Ja, genau, beide devot zum Beispiel, aber auch vielleicht auch beide eher so gestresst vom Alltag. Dann ist so dieser, wenn der Alltagsstress so groß wird, dann ist dieses, ich gehe jetzt den Schritt und mache die andere Person neben mir an, zu schwierig, weil man dann ja auch weitergehen muss. Also man muss schon in dem Moment wissen, wo die Anmache erfolgt, ich habe wirklich Bock, Sex zu haben. Wohingegen der Angemachte ja immer noch an jedem Punkt Stopp sagen kann, weil er ja nicht der Anmacher ist.
Ach so, du meinst, du als Anmacher wäre das ziemlich fies, wenn man jemanden erst anmacht und dann sagt, ach, ich habe jetzt noch keinen Bock.
Ja, finde ich schon. Also zum Beispiel so das Beispiel, was ich mal gehört habe, ist, ein Mann wünscht sich von seiner Ehefrau, dass sie mit Dessous im Bett sitzt und auf ihn wartet, wenn er ins Schlafzimmer kommt. Und ich habe nur gesagt, hey, das kannst du nicht von deiner Frau verlangen. Das ist zu viel verlangt von deiner Frau. Was soll das so? Weil wenn du musst ja in dem Moment dann als Frau irgendwie in dem Modus sein, dass du Bock hast.
Mhm. Aber bevor du eigentlich in diesen Modus kommen kannst, Bock zu haben,
musst du dich schon in die Dessous setzen. Ja. Dann sitzt du auf dem Bett und dir ist kalt. Du sitzt dann, wartest. Das ist für mich so der Albtraum.
Ja. Aber als Escort würdest du es natürlich machen.
Ja. Und da sage ich dann auch, jetzt reiß dich halt zusammen, mach's jetzt halt. So, das ist jetzt eh klar, dass es Sex wird. Und je mehr du jetzt irgendwie dich auch in eine Stimmung bringst, desto besser wird es auch. Dann ist es einfach ein anderer Modus. Aber es ist anstrengend. Es ist anstrengend, in diesem Modus zu sein. Und ich würde es nicht von jemandem verlangen, der einen stressigen, normalen Alltag hat, wo er sich irgendwie dann noch um die Kinder gekümmert hat oder noch irgendwie den ganzen Tag im Büro Stress hatte, dann irgendwie noch zu sagen, jetzt setz dich bitte mit Dessous aufs Bett. Also das wäre für mich ein Albtraum. Und Gott sei Dank ist es halt so, dass Fabian das halt nicht von mir verlangt und mir es auch nicht übel nimmt, wenn ich das nicht tue und halt selbst halt diese Energie aufbringt, diese Anfangsenergie. Ja, ich glaube, das ist ein grundsätzliches Thema bei Ihnen und so.
Ja, ich hoffe gerade, dass Toni jetzt wieder so sagt, ah, okay, bei Luisa ist das auch so, dann ist es bei mir auch okay, weil wir haben das Thema ja auch manchmal, dass ich irgendwie nicht so viel initiiere oder da halt immer hoffe, dass er das irgendwie macht. Also es ist wahrscheinlich so was Ähnliches, ne? Also dieses
Initiieren so. Tue ich halt zum Beispiel auch nicht wirklich viel.
Ja. Wobei das Kuriose ja auch ist, also in so einer polaren sexuellen Dynamik zwischen irgendwie einem aktiven und einem passiven Teil, ich auch immer wieder die Erfahrung gemacht habe, dass es auch etwas ist, was ich nicht einfach dann sozusagen spontan auf den Tisch lege, so hey, und jetzt bin ich ultra dominant und mache hier alles. Das ist auch nicht so, sondern es ist ein Zusammenspiel. Also wenn ich Partnerinnen habe, die sich so mit so viel Leidenschaft unterwerfen können, dann bringt das eben auch meine dominante Seite hervor. Und ich wachse sozusagen auch an dem Entgegenkommen des Partners. Also das schaukelt sich auch auf. Es ist nicht so, dass es einfach gegeben ist, hey, ich bin natürlich dominant. Ja, ich habe eine dumme Präferenz dazu. Das ist irgendwie angelegt. Aber was sich daraus entwickelt, hat auch was damit zu tun, wie sehr ein anderer Partner, wie gut ein anderer Partner das annimmt. Und das entwickelt sich dann. Also das kommt dann in mir hoch und das explodiert dann fast schon.
Also ich genieße das total irgendwie, diese dominante Seite in mir. Und ich bin auch ein bisschen, genau, hat ja Lydia gerade schon angesprochen, ich bin schon häufiger mal genervt davon. Also weil ich mich auch gerne mehr hingeben und irgendwie, also ich würde auch häufig gerne einfach so ein Objekt sein, was auf dem Bett liegt und irgendwie so durchgevögelt wird. und genau, das weiß ich nicht, das ist schon transparent zwischen uns. Und
würdest du dich als Switcher bezeichnen?
Zwischen den Rollen?
Mhm. Vielleicht können wir kurz die Definition von Switcher. Also genau, es gibt ja, weiß gar nicht, was in BDSM so doll oder ob das überall benutzt wird, aber genau, es gibt ja dominante und submissive quasi Sexmenschen. Und genau, dann gibt es eben Menschen, die nur in einer Rolle sind oder sich da zu Hause fühlen. Und Switching bedeutet halt, wenn man beide Rollen einnehmen kann. Genau. Nur, dass es auch für alle klar ist, die es hören.
Also in anderen Sexualerfahrungen auf jeden Fall, ja. Und mit Lenia weniger.
Also, da bist du dann eher dominant.
Da bin ich eher dominant, weil...
Aber dominant stimmt jetzt auch nicht.
Also er holt jetzt nicht die Peitsche raus. So.
Nee, also ich finde, haben wir überhaupt schon mal sowas richtig... Also ich meine, ich musste dich ja schon irgendwie ein halbes Jahr überreden, bis du Doggy-Style-Sex in mir hattest. Also, aber du bist halt die Führung, also... Ich gebe mich halt hin und lasse mich bedienen und Toni führt und initiiert.
Das ist nicht so seesternmäßig, oder? Wie du das machst, Lenia?
Ich weiß jetzt nicht genau, was dieses Seestern-Ding
bedeutet. Das ist, wenn du alle vier von dir streckst und dich einfach aufs Bett legst.
Mache ich auch manchmal. Also,
das ist auch so mein Lieblingsmove after 12. Ja. Nach 12 Uhr abends mein Lieblingsmove. Ich drehe mich einfach auf den Bauch.
Also ich glaube, beim Sex mache ich das jetzt nicht so doll, aber was halt bei mir schon passiert... ist, dass wenn man mich zum Beispiel streichelt oder irgendwas macht, was ich gern mag, dann verfalle ich oft in so eine Starre und lasst es einfach so passieren.
Das ist bei mir auch so. Man kann mich so, da kann man mich so hypnotisieren. Wenn man streichelt, dann kann ich mich gar nicht mehr bewegen. Das ist so, dann bleibe ich an Ort und Stelle und kann gar nicht mehr weg, weil es so toll ist. Und ich verstehe natürlich dann auch, wenn der Streichelnde dann sagt so, ey, ich möchte auch irgendwas.
Ja, das ist halt das Ding. Es braucht halt dieses Feedback, um diese Schleife anzutreiben.
Ja, ne? Also ich überlege gerade, so ein Energiespiel. Ob wir mal zum Themawechsel kommen.
Ich finde, wir reden ja eh gerade viel über die Beziehungsdynamiken und ich finde, das passt zu dem nächsten Thema, was wir uns ausgedacht haben, nämlich das Thema Ehen und ob wir Ehen zerstören oder wie ihr auch damit umgeht, weil wir ja wirklich auch Sex haben, beruflich, mit Menschen, die verheiratet sind, wo der verheiratete Part natürlich nicht weiß, dass wir mit ihrem Partner Sex haben. Das wird auch irgendwie, das ist, glaube ich, so eins der größten Antipunkte gegen uns und gegen unsere Arbeit.
Und das finde ich ganz witzig, weil ich glaube, dass wir beide haben da noch nie so richtig drüber geredet oder ich habe es auch voll gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil wir halt beide irgendwie auch schon seit Ewigkeiten polyamorös leben oder so. Genau. Und das kam dann echt vor allem bei mir zumindest durch diese YouTube-Doku, die ich gemacht habe und du hast ja auch eine andere gemacht, wurde echt so, also echt ein großer Teil der Kommentare darunter halt echt nur darum ging, ihr habt ja was mit verheirateten Männern, so.
Und uns ist das natürlich irgendwie klar, aber nicht bewusst wahrscheinlich. Ja. Wobei natürlich auch klar sein sollte, dass polyamorös bedeutet, dass alle Beteiligten, auch die Ehefrauen oder Ehemänner, die nicht mit mir Sex haben oder so, in diesen Poly-Zirkeln Konsens zu der Situation gegeben haben. Das ist natürlich nicht der Fall, wenn wir mit Kunden, Kundinnen Sex haben. Da holen wir uns nicht vorher den Konsens von den Ehefrauen, Ehemännern. Und ich hatte vorhin Fabian schon mal gefragt, ob ihn das irgendwie stört, weil das ja wie so eine Art Karma-Weitergabe-Dings ist oder was er eigentlich dazu denkt, auch als so Hardcore-Poly-Mensch, weil er ja schon irgendwie seit Ewigkeiten Poly ist. Ja.
Was denkst du? Also genau, vielleicht noch kurz zur Einung, weil viele Menschen halt uns dafür verurteilen, dass wir mit verheirateten Männern Sex haben.
Ja,
genau, nur das ist nochmal. Also es geht dann meistens gar nicht so doll, also oder die Kommentare waren alle nicht so, die Männer sind ja Arschlöcher oder die Kunden sind ja Arschlöcher, sondern wir sind ja
wir die geben die Bitches. Halt denen die Möglichkeit, das zu tun.
Also natürlich gibt es da die verschiedensten Ansichten zu und manche Leute meinen dann bestimmen zu können, dass, also wie formuliere ich es? Also in der mononormativen Welt funktioniert es ja so, dass wenn der Sex nicht mehr funktioniert, dann sucht man sich eine Affäre. So, das ist das.
Ja, oder man leidet halt für immer.
Oder man leidet für ewig.
Und es sollte einem der Partner ja wert sein.
Richtig. Und natürlich gibt es gleichzeitig den Anspruch, dass wenn jemand eine Affäre hat, dann muss die Beziehung dafür beendet werden. Also sobald das herauskommt. Und wenn jemand eine Beziehung hat, dann muss er die, eine Affäre hat, dann muss er die geheim halten. Also das treibt ja diese ganzen Hollywood-Plots ja auch an, so in diesen Filmen, die ja alle furchtbar mononormativ sind. Das ist auch cool, treibt die Story voran, dass der Protagonist sich entscheiden muss und solche Sachen. Und das ist natürlich total der Baskel, wenn jetzt alles verhandelbar ist und man über alles spricht und so. Ich kenne es halt anders. In der Polyamorie werden Grenzen verhandelt. Und das heißt nicht, dass es keinen Betrug gibt in der Polyamorie. So, weil besagte verhandelte Grenzen sind eben auch Grenzen.
Obwohl das auch darauf ankommt. Also ich kenne auch verschiedene, ich kann ja mal kurz da reingehen. Also ich kenne auch den Ansatz zum Beispiel zu sagen, dass es eben nicht Regeln gibt, sondern ich glaube, das nennt sich dann, also ich meine gerade, es kommt auch vor oder wird viel beschrieben in diesem einen Buch, das heißt More Than Two, wo es darum geht, dass es eben Abmachungen gibt und nicht Regeln, weil Regeln zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Toni Regeln hätte, dann würden die auch immer Leute exkludieren, die zum Beispiel dazukommen oder sowas. Weil wenn jetzt zum Beispiel unsere Regel ist, dass wir nicht bei irgendjemand anderem übernachten dürfen und Luisa will jetzt, dass ich bei ihr übernachte, dann wäre quasi Luisa von dieser Regel beeinflusst. Ja. Und dann gibt es irgendwie eher sowas, also genau, habe ich so verstanden, dass es auch genau in bestimmten Polybeziehungen auch eher gesagt wird, es gibt halt nicht Regeln, sondern Abmachungen, dass
die verhandelbar sind.
Also darum, es gibt Polyamorie zu haben. Es gibt sehr viele verschiedene. Viele Leute bedienen sich mit der Krücke irgendwie von so Beziehungsverträgen, wo sie also was auch hilfreich sein kann, einfach mal aufzuschreiben, was einem wichtig ist. Das Problem ist es halt nur, es ist eine Krücke. Weil letztlich natürlich eine Beziehung eine Vertrauensfrage ist. Und das wie sagt man, das bezieht sich halt auch auf die Grenzen und ob die verletzlich sind und wie klar die den Menschen sind und ob das deswegen notwendig ist, die aufzuschreiben oder nicht. Oder ja, sie zu nennen als harte Grenzen oder ob einfach klar ist, ab welchem Punkt irgendwie zum Beispiel das Einverständnis eingeholt werden muss.
Ja, wobei halt wir ja jetzt gerade über Polybeziehungen reden.
Und es gibt auch Beziehungsanarchismus, die gar keine Regeln haben und jede Art von Regeln leugnen. Also ist auch eine Spielart der Polyamorie. Beziehungsanarchie nennt sich das.
Ja, das sind jetzt alles irgendwie so Beispiele für Polyleben. Aber was ich auch manchmal tatsächlich problematisch finde, worüber wir uns eben noch nie unterhalten haben, ist ja die Tatsache, dass wir mit verheirateten Menschen schlafen, die eben nicht diesen Kodex wertschätzen, dass alle Beteiligten Konsens gegeben haben, was auch nicht möglich ist. Und inwiefern ich dann dafür verantwortlich bin oder inwiefern sogar ihr daran beteiligt seid, weil es wie so ein Karma-Punkt ist, den ich halt weitergebe. Was denkst du dazu, Toni?
Ich habe es noch nie als Karma-Punkt gesehen, dass ich damit irgendwas zu tun hätte. Aber ich habe schon Linja darauf angesprochen und sie gefragt, ob sie da den Impuls spürt oder den Wunsch in sich spürt, mit diesen verheirateten Männern darüber zu reden. Also so nicht, dass sie die jetzt irgendwie dahin drängen sollte, aber zumindest, ob sie da den Impuls spürt, irgendwie, ja, irgendwie da mit ihnen drüber zu reden, ob sie es für sinnvoll erachten. Also dass es vielleicht irgendwelche Impulse in ihnen anregt, irgendwie das zu reflektieren, da irgendwie mehr in Konsensabsprachen zu gehen oder so. Also ja, also ich glaube, ich kann, also wenn ich jetzt als angehender Psychotherapeut irgendwie versuche, möglichst wertfrei Therapie zu machen, ich glaube, das funktioniert auch nicht. Also da spielen meine Werte und mein Karma, wenn ich das jetzt richtig verstehe, auch eine Rolle und ich kann das nicht unterdrücken, das irgendwie da mit reinzubringen. Und ich glaube, da habe ich auch den Impuls, irgendwie meine Wertvorstellung von Genderdiversität oder und so weiter irgendwie weiterzugeben. Und deswegen frage ich mich das schon, inwiefern in euch so der Impuls weckt, ah, okay, ich will aber hier auch irgendwie, ja, wie sozusagen politischen Auftrag in meinem Job nachkommen. So. Und das ist, kann ja zum Beispiel konsensuale Polyamorie sein.
Was hast du denn darauf geantwortet, Lenia? Inwiefern fühlst du dich dafür verantwortlich, deinen Kunden einen moralischen Kompass an die Hand zu geben?
Ich fühle mich dafür nicht verantwortlich, also nicht für deren moralische Entscheidungen. Da habe ich ja jetzt erstmal nichts mit zu tun. Und klar merke ich schon, also wenn die sich mit mir unterhalten, dann stehe ich natürlich schon zu meinen Werten. Oder wenn die jetzt irgendwelche sexistischen, rassistischen Sachen sage, dann sage ich da schon meine Meinung dazu. So, also klar, halt irgendwie auf eine ziemlich neutrale Art und Weise, aber genau, also ich persönlich habe da schon wie so ein, ich will da schon gesehen werden, auch mit meinen Werten. Und ich weiß, also ich glaube, da hast du auch ein bisschen anderes Verhältnis zu, aber für mich ist es halt so, ich weiß halt realistisch, ist es einfach in den meisten Fällen so, wenn ich in so einer Beziehung lebe, wie halt in der Generation unserer Kundschaft das halt noch oft ist, wenn ich da sage, hey, hör zu, ich will mit anderen Leuten Sex haben, bedeutet das halt, die Beziehung ist zu Ende. Und da ist dann ein Haus, mehrere Kinder und keine Ahnung was dran. Und ich sehe es fast als so eine Art Konsens. Also ich glaube auch, dass die meisten Menschen in der Ehe, die irgendwie seit 10 Jahren keinen Sex mehr haben, dass die auch irgendwie so ein bisschen voneinander wissen, dass da was ist und man halt nicht drüber redet. Und das ist für mich auch eine Art von Konsens. Auch wenn sie natürlich, wenn er nicht so klar ist und wenn es, ja, ich es halt scheiße finde, weil ich mir so eine Beziehung auch nicht vorstellen kann, in der man nicht irgendwie ehrlich zueinander ist und sich nicht komplett kennt als Person. Aber genau, also ich würde halt niemals einem Kunden oder einer Kundin von mir raten oder irgendwie versuchen, es unterzuschieben, hey, versuch doch mal, das mit deinem Partner, deiner Partnerin zu Hause abzusprechen, weil ich das halt verstehe, wenn also die Beziehung ist den Menschen ja immer so viel wert und oft sagen die ja sogar, hey, ich würde viel lieber mit meiner Frau Sex haben als mit dir, aber sie will halt nicht mehr und das akzeptiere ich natürlich.
Das habe ich auch schon so oft gehört.
Ja,
ich schon so oft gehört. Ich wünschte mir so sehr, mit meiner Frau dieses oder ja, dieses und jenes auszutesten, was ich mit dir gemacht habe. Ich wünschte mir so sehr, dass meine Frau sich darauf einlassen würde, aber sie möchte es nicht.
Ja.
Sie möchte nicht von mir angefasst werden.
Und
sie
wie lange soll der Mann denn jetzt leiden?
Und so, also ich habe auch eben so diese Gedanken dazu mir natürlich gemacht und ich habe tatsächlich auch miterlebt, wie ich glaube 2 oder 3 Menschen, die ich kenne, haben auch schon das ihren Frauen gesagt, nachdem sie mit mir gesprochen haben. Nicht, weil ich gesagt habe, mach das doch, sondern weil sie inspiriert waren, von meiner Art zu leben. Tatsächlich ist das nicht unbedingt immer positiv, weil viele Leute sind einfach von Haus aus monogam. Die sind nicht poly oder sie haben nicht die Kraft dazu, sich mit diesen ganzen Eifersuchtsthemen und Kram auseinanderzusetzen. Das ist schon mal das Erste.
Ja, vor allem, wenn ich irgendwie noch ein paar Kinder und einen Job zu Hause habe.
Genau.
Und es erfordert viel Kommunikationskompetenz.
Extrem viel Kommunikationskompetenz.
Und ich das die letzten 50, 60 Jahre so gelernt habe, dass das falsch ist. Also
genau, richtig. Und das ist einfach wirklich nochmal einfacher, es nicht zu tun. Und ich rate teilweise sogar Leuten davon ab, es zu tun, weil einfach die Gefahr zu groß ist. Und dann muss man sich auch nochmal vorstellen, wenn diese, in der Regel sind es ja dann doch Ehefrauen, jetzt dann nur ein Foto von mir sehen würden auf meiner Website. Ein gefotoshopptes Foto, wo ich mich in eine Pose stelle, in sexy Dessous. Wie fühlt sie sich dann? Also das ist doch dann klar, dass sie dann denkt, boah, damit kann ich jetzt eh nicht mithalten. Und das ist dann so der nächste Punkt, der dann auch, glaube ich, so hart triggert, dass ich mir das unvorstellbar vorstelle, dass es irgendjemand hinnehmen könnte, das dann so gesteckt zu kriegen. Außer vielleicht, man redet im Vorfeld darüber, bevor man den Betrug begeht und sagt, hey, wie wäre das denn eigentlich für dich, wenn wir keinen Sex mehr haben, wenn ich mich um meine Sexualität ab jetzt selbst kümmere. Also da kenne ich auch ein paar Leute, die das sozusagen
oder
ausgemacht haben.
Oder um bestimmte Teile der Sexualität.
Genau.
Also ich kenne das ja auch aus Diskussionen mit polyamorösen Partnern, dass einfach bestimmte Praktiken einfach nicht erwünscht sind zum Beispiel.
Ja.
Und dann unterhält man sich darüber und kommt überein, dass das ja ein lösbares Problem ist, wenn man weitere Personen hinzuholt.
Ja.
Konsensual.
Genau, also ich kenne zum Beispiel auch eine Person, die ein ganz bestimmtes Fetisch hat, das will ich jetzt nicht weiter beschreiben, weil das, glaube ich, auch dann ihn erkenntlich machen würde. Also es ist ein sehr, sehr spezielles Fetisch und bei ihm ist es so, da weiß die Partnerin Bescheid und es geht auch wirklich nur um dieses Fetisch. Und es wird nichts anderes gemacht und da ist er auch ganz konsequent. Es gibt nichts anderes als dieses eine Fetisch. Und es gibt schon die Möglichkeit, und ich glaube, es ist einfach nur nicht smart, es nach ungefähr 5 Jahren Escort-Erfahrung seiner Frau oder seinem Partner zu stecken. Allerdings, bevor man es das erste Mal tut, wäre es vielleicht irgendwie mal vielleicht die Möglichkeit, darüber zu reden. Weil wir sind halt nochmal in einer anderen Position. Wir sind professionell. Wir sind keine Affäre. Es gibt keine Gefahr, dass das überspringt. Toni hat ja auch schon mal gesagt, dass auch, und auch Fabian, du hast ja auch gesagt, diese Regeln und Grenzen, die diese Kunden-Anbieterin-Beziehung hat, dass die ja irgendwie hilfreich sind, so um das einzuordnen. Genau, das sind meine Gedanken dazu.
Ja.
Ligne, ich habe eine Frage an dich. Was würde es mit dir machen, wenn ich, ohne mit dir abzusprechen, mir eine Escort buchen würde und dir vielleicht erst danach sagen würde, hier übrigens habe ich mir eine Escort-Dame gebucht.
Aber jetzt, also wir haben jetzt trotzdem eine polyamoröse, also wir haben die Beziehung, die wir jetzt haben und du machst es, ohne mir das zu sagen.
Ja.
Also ich finde es ganz schwer, mich da rein zu, weil ich kann, warum würdest du, also kannst du noch kurz den Kontext sagen, warum würdest du mir das nicht sagen?
Warum
er hat keine Zeit. Er muss schnell zum Date.
Ah, okay, also es ist jetzt nicht so, dass du mir das böswillig nicht sagst und ich krieg's dann irgendwie heimlich raus, sondern es ist einfach so, du hast es irgendwie mir nicht gesagt und weil du es vergessen hast oder so.
Ja, oder meinetwegen hat es auch noch nicht stattgefunden und ich habe das einfach mal vereinbart, weil ich irgendwo eine kennengelernt habe und dachte, boah, mit der Sex haben hätte ich Bock.
Ja, also ich finde, es sind jetzt zwei Sachen, weil, also generell, wenn du halt irgendwas machen würdest und es irgendwie so wirkt, als würdest du es von mir geheim halten, wäre ich halt sau eifersüchtig, weil ich einfach nicht verstehen würde. Also für mich ist so der erste Grund damals, vor 6, 7 Jahren polyamorös zu werden, war überhaupt erst, dass man sich halt alles sagen kann. Und wenn das dann nicht mehr wäre, dann wäre es so, okay, warum tue ich mir diese ganze Scheiße an? Nee, also mittlerweile finde ich auch ganz viele andere Sachen daran toll. Aber genau, also es würde mich total sauer machen, weil das halt irgendwie so dann für mich der ganze Grund der Polyamorie so ein bisschen weg wäre. Aber das Thema, wenn du eine Escort buchen würdest, finde ich ganz interessant. Wie würde das für mich sein? Ich glaube, ja, wahrscheinlich würde ich mich dann schon vergleichen und irgendwie so denken. Also das ist komisch, weil bei anderen Partnerinnen oder so von dir würde ich das nicht so denken, aber da würde ich schon denken, so, hä, fehlt dir jetzt irgendwas an mir? Ja, ich gucke mir mal die Website an. So, hä, wie bin ich jetzt nicht Profis oder kann ich jetzt irgendwas nicht, was du denkst, was die dann kann oder wie? Also,
aber wenn sie zum
da wäre ich, glaube ich, meinem Stolz gekränkt tatsächlich. Mhm. In meinem professionellen Stolz. So.
Ah, das bringt uns ja voll gut zu dieser Frage von wegen, bist du eifersüchtig, wenn ein Kunde von dir, sozusagen ein Stammkunde von dir, plötzlich nur noch mich trifft oder mich trifft?
Ja. Willst du erstmal kurz sagen, wie es dir ginge, wenn Fabian eine Escort buchen würde?
Und dann ist es vor allem der Punkt mit diesem Geheimhalten.
Lass da mal das Geheimhalten raus, oder? Oder war das wichtig?
Nee, so meinte ich das eigentlich gar nicht. Ich meinte eher so, dass ich das nicht mit dir abspreche, meinte ich, dass ich quasi nicht erst fragen würde, hey, wie würde es dir damit gehen, wenn ich das machen würde, sondern das quasi einfach mal machen würde.
Ja, das ist,
aber das ist für mich trotzdem anderes. Also das ist für mich auf alles. Aber
ich finde es auch interessant, weil auch das wäre so ein Ding von über meinen Kopf hinweg jetzt plötzlich irgendwas beschlossen. So wie, ich würde mich aber auch aufregen, wenn Fabian jetzt irgendwie so einen krassen Urlaub buchen würde.
Ja.
Und dann mir erst danach erzählt so, ach übrigens, habe ich diesen krassen Urlaub gebucht.
Ja.
Und dann würde ich auch sagen so, hä? Ja, und warum hast du mir nicht vorher erzählt?
Das ist halt ein Bruch des Vertrauens in die Kommunikation.
Also ich glaube, genau, also bei dir persönlich wäre es jetzt gar nicht so.
Das hat mit Sex gar nichts zu tun.
Also ich habe den Eindruck, bei Toni, mir ist es auch gar nicht so, also dass ich, also für mich ist es auch irgendwie so Teil unserer Beziehung, dass wir nicht Sachen alle vorher absprechen müssen. Das hatte ich mal in anderen Beziehungen, was ich jetzt nicht so finde. Deswegen, also wenn es jetzt einfach nur so wäre, es war nicht abgesprochen, würde es mir damit nicht anders gehen als mit allem anderen, was nicht abgesprochen wird. Aber es wäre irgendwie okay für mich. Aber das ist nochmal was anderes als das Thema, dass es dann eine Escort wäre. Also das sind für mich getrennte
selbst,
Themen.
Wenn er sie getroffen hätte und es dir erst danach erzählt, wärst du dann auch nicht sauer, dass es dir erst danach erzählt?
Also klar wäre ich dann halt nochmal stärker eifersüchtig, als wenn ich es davor gewusst hätte. Aber ich wäre halt nicht sauer, weil, also ich wäre jetzt nicht, würde ich sagen, er hat jetzt irgendwie eine Abmachung nicht beachtet oder so.
Okay. Weil es in eurer Beziehung auch so ist, dass Toni jetzt einfach so, ohne es dir zu erzählen, einfach weggeht, Party macht, eventuell mit jemand anderem schläft und es dir am nächsten Tag erzählt.
Ja. Also es wäre mir schon lieber, wenn es andersrum wäre, aber für mich ist das, also ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber für mich ist es so ein bisschen, wie wir auch unsere Beziehung leben.
Okay.
Oder weil es mir auch gerade wichtig war, also ich kam ja eben aus so einer monogamen Beziehung und wollte danach halt mega viel Freiheit und es war mir halt wichtig, dass ich jetzt erstmal nicht das Gefühl habe, irgendwie Verantwortung für irgendwas zu haben oder irgendwas denken zu müssen, außer mich selbst in einem Moment oder so.
Mhm. Kann ich total nachfühlen.
Ist ja auch schön, impulsiv sein zu können.
Ja. Also wenn Fabian jetzt eine Escort buchen würde und lassen wir jetzt mal diesen ganzen
Aspekt
weg, ob er es mir jetzt sagt oder nicht, dann würde ich sagen, ja, viel Spaß. Wahrscheinlich. Ich muss mal überlegen, ob es irgendwas gäbe, was mich.
Aber je nachdem, welche Escort auch.
Nee,
also ich würde fragen, wie es war.
Ich würde fragen, ich muss über, also ich will jetzt nicht behaupten, ich bin nicht eifersüchtig. Das will ich absolut nicht sagen. Es machen mich andere Sachen eifersüchtig.
Mhm.
Mich macht es nicht eifersüchtig, wenn es eine Escort ist, weil ich weiß, ey, die Escort, das interessiert sie überhaupt nicht. Die geht nach Hause und vergisst, also so ist es nicht.
Weil die ist ja professionell. Ja.
Sie kommt nicht danach an.
Sie wird nicht versuchen,
und schnappt ihn mir so weg. Und ich habe halt einfach schon meine eigene Historie damit, dass mir jemand, mein Partner, wirklich wegnimmt. Also wirklich kommt, das ist wirklich dieses Jolene, don't take my man, ja.
Mhm.
Es ist wirklich so, weil sie es konnte, hat sie es getan. Und deswegen bin ich, glaube ich, mehr getriggert von jemandem, der, wo ich wüsste, dass sie Fabian sexuell so und auch generell so einnehmen kann, dass er nicht mehr klar denkt und sie ihn dann wirklich mit einem Vorsatz mitnimmt. So. Bei einem Escort hätte ich gar keine Bedenken. Da würde ich auch sagen, mir ist es scheißegal, wenn das ein Topmodel ist und sie viel, viel schöner ist als ich. Ich würde sagen, hey, viel Spaß, feier es so richtig, erzähl mir davon, wie auch immer. Also ich würde dann auch voll gern alles wissen wollen und so. Also auf dieser Komponente kriegst du mich nicht. Du kriegst mich auf dem Punkt, du verlierst ihn.
Ja,
oder er geht jetzt zu jemand anderem und sie hat ihn vielmehr für immer irgendwie so.
Ja, spannend. Ich glaube, bei mir ist es schon eher Stolz-Thema, was bei mir Eifersucht auslöst.
Das ist so lustig, weil wir so unterschiedlich sind.
Ja.
Und ich meine, das ist doch so ein geiles Learning hier aus dieser Folge, zu sehen, dass wir halt vier Menschen sind. Wir haben alle Gefühle, wir sind alle auf unterschiedliche Dinge eifersüchtig.
Mhm.
Wir haben alle unsere Themen. Unsere
weil Eifersucht halt so ein Gefühlsmix ist. Es ist halt nicht eine Sache, sondern sehr verschiedene.
Halt mehrere,
und aus was sich das zusammensetzt, ist echt unterschiedlich.
Ja, und das ist irgendwie so spannend, weil darüber denkt man ja auch total selten nach. Also eigentlich wäre es auch mal so ein Aufruf an alle Leute da draußen, einfach sich mal aufzuschreiben, warum genau bin ich eigentlich eifersüchtig und was macht mich eifersüchtig und was mich macht ganz speziell, was genau, welcher genaue Story, dieser genaue Triggerpoint, was ist das eigentlich?
Mhm.
Und dann so warum? Warum jetzt genau dieser eine Punkt? Mhm. So. Hey, das wird jetzt voll der Therapie-Podcast. Ja, ja, das, die Aufnahme geht langsam zu Ende. Aber eine Sache müssen wir natürlich noch fragen, um abzurunden. Und zwar, was feiert ihr an Polyamorie? Toni, was feierst du eigentlich an Polyamorie und daran, mit Lenia zusammen zu sein und vielleicht daran, mit einer Sexarbeiterin zusammen zu sein?
Okay, in a nutshell. Das ist nicht so leicht. Ich feiere es, Polyamor zu leben, weil es mich damit konfrontiert, was ich mir eigentlich in Beziehung genau wünsche und ich weniger blind irgendwelchen vorgeebneten Wegen nachrenne, bei denen ich denke, okay, das entwickelt sich in einer romantischen Beziehung, also wird es wahrscheinlich diese und jene Bedürfnisse von mir stillen und wird sich dahin entwickeln und das Life Goal ist irgendwie ein Haus und drei Kinder. Und also es ermutigt mich immer wieder damit, oder ja, damit mich auseinanderzusetzen, was ich eigentlich genau in der Beziehung zu Lenia suche oder in der Beziehung zu anderen. Ja, irgendwie kann ich dadurch Beziehungen nebeneinander viel mehr wertschätzen für das, was sie eigentlich tatsächlich für mich ausmachen. Ohne, also genauso wie ich irgendwie unterschiedliche Freundschaften zum Sport machen und so weiter haben kann, habe ich dann irgendwie unterschiedliche enge Beziehungen, weil ich da vor allem Bedürfnis nach Urlaub und dann Bedürfnis nach täglich in einer Wohngemeinschaft leben nachgehe.
Ja, oder auch, weil es um die Person geht, oder? Also, dass du mit mir zum Beispiel in der Beziehung sein kannst, weil es um mich geht und nicht, weil du mit mir bestimmte Bedürfnisse erfüllen musst oder sowas. So, das ist dann, also das finde ich ja auch ganz cool. Also ich habe dann auch das Gefühl, du willst gerade mit mir zusammen sein und nicht, wie ich in anderen Beziehungen schon das Gefühl hatte, okay, du erfüllst mit mir halt gerade dein Bedürfnis nach Sicherheit und später mal ein Haus und drei Kinder haben zu können.
Ja.
Ohne das jetzt zu blamen oder zu judgen.
Ja, genau. Die Bedürfnisse können ja auch dazukommen, aber es ist halt so wie nicht der Grund, weil du brauchst nicht mich dafür, sondern das ging auch mit anderen, sondern ich weiß, die Person ist wirklich gerade nur, weil ich es bin mit mir zusammen und nicht, weil es halt irgendwelche vorgeschriebenen Rollen oder so gibt.
Ja, und ich lerne das ja auch in der Beziehung zu dir erst kennen, was die Dinge sind, die mir da gefallen. Und ich sage immer, es geht euch wahrscheinlich ähnlich. Ich werde mir halt jetzt gerade nicht nochmal ein Lenia-Double aussuchen, irgendwie als zweite Beziehung, sondern irgendwas, was ich bei Lenia gerade nicht so bekomme und nicht so sehe. Und es bringt mich dazu, sie weniger dahin verändern zu wollen, dass ich alles von ihr bekomme. Und es gibt noch weitere Personen, von denen ich dann ja irgendwelche Abenteuer erleben kann, die Lenia nicht mit mir erleben kann, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass Lenia
sich irgendwas Nein sagen würde.
Genau, also ja.
Ja, das muss ja auch gar nicht so ein Mangelding sein. Also nicht, dass das fehlt jetzt bei mir, sondern einfach, das würde vielleicht auch gar nicht zu mir passen. Also vielleicht hast du halt Bock auf so eine richtige Domina und wenn ich so wäre, würdest du es gar nicht so toll finden, weil es halt nicht zu mir passt. Also es muss ja nicht immer sein wie, oh ja, an der Person fehlt mir jetzt was, sondern die Person ist halt genauso perfekt und es kann auch was anderes, genau.
Ja. Fabian, wie ist das bei dir?
Also ich kann das unterstreichen, was Toni gesagt hat. Natürlich hat das was mit Akzeptanz zu tun. Also wir haben natürlich drüber gesprochen in dem Kontext, so akzeptiert man, dass ein Partner, Partnerin Sexarbeit macht. Und das Interessante an Polyamorie ist, dass es in diesem Modell einfach tatsächlich möglich ist, einen Partner so zu akzeptieren, wie er ist, weil er eben nicht konformen muss. Er muss eben nicht alles sein. Und ich persönlich finde es sehr befreiend, auch zu wissen, mein Partner entscheidet sich jeden Tag neu für mich, weil es eben nicht dem gesellschaftlichen Dogma sozusagen genügt, zu schulden ist. Diese Person ist mit mir zusammen, weil sie mit mir zusammen sein muss. Sonst ist sie eine Lügnerin, Betrügnerin, was auch immer. Sondern diese Person ist mit mir zusammen, weil diese Person mich heute in ihrem Leben haben will. Und das gibt mir das Gefühl, dass es besonders ist. Es ist schön, jeden Tag neu gewählt zu werden. Und es ist auch andersrum schön, dieses Gefühl einem Partner wieder und wieder zu geben. Und die Sicherheit einer Beziehung nicht darauf zu fußen, dass sonst ein Moralapostel kommt und dir auf die Finger kloppt und alle deine, weiß ich nicht, Freunde dich als einen Lügner bezeichnen oder was auch immer, als einen Ehebrecher oder was auch immer. Das ist ein Modell, um Beziehungen stabil zu halten, aber das ist jetzt nicht der schönste Weg.
Ja, und Beziehungen können sich entwickeln. Das ist auch so, ich weiß nicht, was das Bild sein soll, dass irgendwie du in eine Beziehung gehst und 10 Jahre später sollst du immer noch genau dasselbe in der Beziehung irgendwie also bekommen können oder so. Mhm. Also Beziehungen entwickeln sich in irgendeine Richtung und auf einmal merkst du, okay, da fehlt mir dies und jenes und du musst die Beziehung aber nicht beenden. Also so dieser Glaube, ich muss mich irgendwo von einem total tollen Menschen trennen, weil ich da eine Sache nicht mehr bekomme oder so.
Wenn man zum Beispiel keinen Sex mehr hat, weil sich das so entwickelt hat, dann kannst du trotzdem noch weiter zusammen sein und kannst trotzdem noch ein Liebespaar sein und
kannst
den Sex
bekennen zu dieser Beziehung.
Kann der Partner woanders holen oder sich erfüllen. Ich fand es auch voll schön, wo du das gesagt hast mit dem, dass man jemanden so lieben kann, wie er ist. Weil das ist das, was ich jetzt auch wirklich erfahre in dieser polyamoren Beziehung, dass ich wirklich das Gefühl habe, mit all meinen Macken trotzdem geliebt zu werden. Und ich habe echt einige. Und das ist schön. Keiner erwartet von mir, dass ich irgendwie bin. Weil auch keiner mit mir irgendwelche größeren, großartigen Pläne hat und ich muss in irgendeine Box passen oder so.
Ja, cool. Danke, dass ihr das nochmal so... Eigentlich wollten wir die ganze Folge darüber machen. Jetzt ist es wie immer nur die letzten 10 Minuten geworden. Aber danke, dass ihr das nochmal geteilt habt. Finde ich auf jeden Fall mega schön. Und das wärmt immer mein Herz, weil ich auch so krass hinter diesen Sachen stehe und hinter diesen Werten von Polyamorie und so. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören bis hierhin. Wenn ihr, genau, das waren schöne Abschlussworte, genau. Wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, vor allem auch von Lisas und meinem Privatleben, dann könnt ihr uns auf Patreon abonnieren. Und sonst könnt ihr natürlich sehr gerne uns auf Spotify und iTunes 5 Sterne. Lisa, sag nochmal, wie viele Sterne? Wie viele Sterne nochmal, Lisa? 5.
Wir wollen 5.
5, oder? Wie viele Sterne nochmal, Fabian?
5. Ausschließlich 5.
Toni, wie viele Sterne?
Mindestens 5.
Mindestens 5. 5 Sterne auf Spotify und iTunes uns geben. Und ja.
Nächste Woche, Freitag, geht's wieder los.
Wieder einschalten. Ach genau. Und natürlich, falls du eine Frau bist oder dich als solche definierst, dann kannst du sehr gern dir mal meine Website für die Frauen-Sex-Retreats angucken, wo wir uns ein Wochenende mit Sex beschäftigen.
So geil.
Yes. Hey, und vielen Dank für die Einladung, Linja und Luisa. Es war mir persönlich eine große Freude, mit euch hier zu sprechen.
Mhm. Also ich hätte lieber Sex mit dir gehabt, aber sprechen wir auf. Okay.
Ich glaube, ihr habt irgendwas nachzuholen. Wir wollen die beiden jetzt auch nicht weiter aufhalten.
Nächstes Mal müssen wir dieses schalldichte Studio für ein bisschen länger buchen.
Ja. Okay, siehst du.
Okay, ich drücke jetzt auf den roten, dicken Knopf.
Auf den roten, dicken Knopf. Okay.
Das war schön. Tschüss. Tschüss, bis nächste Woche.